Und das ab Tag 1, weil die Leute dachten ja, okay, man macht sowas ja nur, wenn man davon leben kann, weil am Ende kennen Leute Studium, da haben sie Welpenschutz oder arbeiten. Das heißt, es gab kein Zwischendrin oder sich das selbst zu erarbeiten. Ich habe es, hast du anfangs erwähnt, so ein bisschen als Selbststudium verkauft und
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du diese Woche dabei bist. Ich unterhalte mich ja hier alle 2 Wochen dienstags über die Themen Anfang und erste Schritte sowie das Springen ins kalte Wasser mit Menschen, die eben genau das getan haben, angefangen haben, ihre Ideen umzusetzen oder ja den Mut zusammengenommen haben, um ja etwas zu starten, vor dem sie ja sich vielleicht lange Zeit gedrückt haben. Aus verschiedenen Gründen. Und diese Woche habe ich zu Gast gehabt Fabian Tausch, selbst Podcaster. Er ist Host vom Jungunternehmer-Podcast. Und so wie das der Name schon verrät, geht es da auch um das Thema Unternehmertum. Und er spricht dort mit erfolgreichen UnternehmerInnen, die ja, es geschafft haben und befragt sie zu deren Expertise und auch deren Erfahrungen und Tipps und Tricks zum Thema Unternehmertum und Startups. Von daher sehr passend zu diesem Podcast, wo es ja auch um den Anfang geht und ja auch viele Startup-GründerInnen hier immer in den Interviews dabei sind. Habe mich sehr gefreut, jemanden zu interviewen, der auch viele UnternehmerInnen interviewt und zu erfahren, was er von ihnen gelernt hat, aber auch so ein bisschen zu seiner eigenen Gründung von einem Podcast und auch einer anderen Gründung, die sich ergeben hatte, nebenbei. Mehr dazu dann aber im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, Fabian dabei gehabt zu haben. War auch schon auf Forbes Fördi in der Fördi-Liste und berät mittlerweile auch Startups, die am Starten noch sind, basierend auf der Erfahrung, die er in diesen vergangenen 5 Jahren hat sammeln dürfen. Das war's auch erstmal so als kleines Intro. Folgt dem Podcast gerne bei Spotify, falls es euch gefällt, und teilt es mit einer Person, wo ihr denkt, hey, die sollte das auch mal hören. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem folgenden Interview.
Ja, hallo Fabian. Schön, dass ich hier bei dir sein darf im Studio, dass du mich eingeladen hast. Und wir heute ein bisschen über deine Reise quatschen mit dem Jungunternehmer-Podcast. Und auch vielleicht ein paar anderen Projekten, die du nebenbei angefangen hast. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu 5 Jahren Jungunternehmer-Podcast.
Ja, du, vielen lieben Dank. Also erstmal, dass du hier bist, dass du mich eingeladen hast, aber auch zu den 5 Jahren. Hat sich tatsächlich angefühlt wie so ein 2. Geburtstag. Ne? Also schon ganz interessant, was da so entstanden ist über 5 Jahre hinweg. Und es war mir dann doch deutlich wichtiger, als ich dachte.
Der Geburtstag an sich?
Ja, die 5 Jahre Podcast, also schon ein bisschen emotionaler als an meinem eigenen Geburtstag, würde ich sagen.
Ja, 5 Jahre ist auch schon eine Zielmarke. Ich hatte ja vor kurzem meinen ersten erst. Und 5 Jahre das dann durchzuziehen mit wöchentlichen oder 2-wöchentlichen Folgen ist auf jeden Fall einiges an Inspiration, die du, glaube ich, auch in den Gesprächen mitgenommen hast. Denn bei dir dreht sich ja um Unternehmertum. Also regelmäßig Interviews mit Menschen, die irgendwas gestartet haben, eine Idee hatten, ein Unternehmen daraus gebaut haben oder auch ganz frisch noch angefangen haben. Da gibt es verschiedene Formate bei dir in deinem Podcast, von Just Create, so ein bisschen mit kreativen Köpfen noch, und aber auch Gründernachwuchs und Gründerstories. Und alles aber Menschen, die irgendwie irgendwann mal ins kalte Wasser gesprungen sind oder angefangen haben, ihre Idee so umzusetzen. Ich fände es jetzt mal ganz spannend, du selber, du hast ja auch Wirtschaftsmathe angefangen in München, weiß ich, und hast dann aber relativ früh gemerkt, okay, ich möchte was anderes probieren, und du hast dich dann mit einem Selbststudium in Form von diesem Podcast sozusagen mit Gesprächen mit inspirierenden Leuten einiges beibringen können. Bist nebenbei auch noch Startup-Beratung unterwegs, hat es auch, wie gesagt, ein oder andere Projekt, was du nebenbei gestartet hast. Da können wir gleich noch gerne ein bisschen tiefer darauf einsteigen. Ich würde mal anfangen mit einer Frage, die ich auch ganz spannend finde. Und zwar, wie viel kann ich mir aus so Podcasts, YouTube-Videos oder auch Büchern an Inspiration holen und wo kommt dann irgendwann vielleicht der Punkt, dass ich wirklich auch mal diese Inspiration nutze und in Energie umwandle und in die Umsetzung komme.
Also für mich war der Podcast irgendwie so der Punkt, natürlich von anderen zu lernen. Ich habe mich so ein bisschen, ich habe das Studium geschmissen nach ein paar Wochen, deswegen würde ich nie sagen, ich habe wirklich studiert, sondern das wäre wirklich eine Frechheit. Da würde ich jedem Unrecht tun, der es mal wirklich ernst genommen hat. Das war bei mir nach 4 Wochen oder so vorbei. Am Ende war der Punkt dann so, dass ich dann in dem Jahr danach mir so ein paar Sachen angeguckt habe, eigentlich andere Studiengänge, weil ich dachte, gut, ich kannte nur Studium in meinem Kosmos, also ich hatte mit Selbstständigkeit, Unternehmertum gar nichts zu tun. So. Und bin dann durch Zufall über irgendwie andere, über Instagram, über YouTube, über irgendwas bin ich da drauf gestoßen. Und dachte dann, okay, das Thema klingt geil, aber ich kann ja nichts. Das heißt, ich musste selbst irgendwie einmal verstehen, was gehört eigentlich dazu. Ich habe dann später gelernt, dass die alle nichts konnten, als sie angefangen haben, aber wenn man mal ehrlich ist, dann, man hat ja immer so diesen Gedanken von, ich bin noch nicht so weit, den habe ich auch heute noch, aber was bei mir dann der Grund war, dass ich einen Podcast gemacht habe, war, dass ich gesagt habe, ich würde gerne einmal verstehen, was gehört dazu und dann von diesen Leuten lernen, weil man kann halt Menschen, die ein paar Schritte voraus sind, einfach gut Sachen fragen, die man selbst gerne wissen würde, weil die haben es halt schon oft erlebt. Und wenn nicht, kennen sie jemanden, der es erlebt hat. Und was bei mir passiert ist, ist, also ich mache den Podcast offensichtlich ja immer noch und das wird auch noch ein bisschen so weitergehen, ist einfach, dass sich der Fokus geschiftet hat. Also ich habe angefangen mit erstmal jedem, der einen Schritt weiter war als ich. Dann irgendwie habe ich herausgefunden über ganz viele verschiedene Interviews, dass ich die Leute mit in der Startup-Szene super spannend finde. Und dann habe ich sehr viel mit denen über ihre Stories gesprochen und wie sie überhaupt angefangen haben, was eben so passiert ist, also wirklich so Gründerstories. Bis heute, wo es wirklich sehr, sehr tief in die Materie geht, wenn ich ein Interview mache, von was bedeutet das eigentlich, wenn ich Startup-Gründer bin? Also wie kriege ich Geld? Weil oft sind Startups halt mit externem Kapital finanziert. Wen muss ich einstellen? Wie muss mein Team aussehen? Wie kriege ich das überhaupt hin, dass, wenn ich eine neue Marke bin und ein neues Produkt habe, dass das angenommen wird am Markt? Also wirklich so tief in die Themen reinzugehen. Das heißt, was bei mir passiert ist, von einmal eigener Inspiration, aber auch für die Zielgruppe, die ich habe, irgendwann habe ich gesagt, okay, jeder neue Podcast, der sich mit Startups beschäftigt und Gründern, der macht halt Stories, also wie haben die Leute angefangen. Aber das habe ich jetzt schon 3-4 Jahre gemacht, da kann ich auch was anderes machen. Ne? Also ich unterhalte mich privat mit den Leuten nicht darüber, wie sie angefangen haben, sondern wirklich über so Deep-Dive-Themen. Warum mache ich das nicht im Podcast? So, und das heißt, bei mir ist der Fokus von, ich will lernen und selbst vielleicht auch Inspiration sammeln, hin zu, okay, ich weiß, in welcher Nische ich mich positionieren will, gewechselt. Das heißt, jetzt viel eben Inhalte für frühphasige Startups. Auf der einen Seite, weil ich mit super vielen Gründern schon seit Jahren zusammenarbeite, eben auch in so einem beratenden Umfeld, aber auch einfach, weil ich es den spannendsten Part finde und mittel- und langfristig mich eh in diese Richtung entwickeln möchte. Nicht als Startup-Gründer, sondern eher aus der Investorenseite, aber da kann ich noch keine Details nennen, weil die weiß ich selber noch nicht. Da weiß ich nur, mittel- und langfristig wird es da hingehen. Aber also genau, bei mir ist die Story mehr so von inspirieren und lernen hin zu, okay, herausfinden, was will ich eigentlich für ein Content-Produkt schaffen. Das heißt, ich lerne immer noch und kriege auch immer noch Inspiration durch den Podcast selbst und ich schaue auch immer noch YouTube-Videos, die teilweise inspirierend sind oder Inhalte haben. Nur oft wähle ich deutlich genauer aus und schaue mir an, warum will ich dieses Video gucken oder warum dieses Thema. Also man kommt irgendwann von, man kann alles lernen, hin zu, okay, die Themen habe ich schon ein bisschen verstanden. Über die Themen kommt man auf neue Themen, die man sich anschauen muss. Das heißt, es wird immer konkreter und irgendwann überlegst du dir halt ganz genau, wo ist meine Zeit gut investiert? Also welches Video, welche Leute, also du schaust halt nicht mehr jedes Video zu einem Thema, sondern du schaust halt, okay, was haben die vorher gemacht oder hörst Podcast-Interviews mit Leuten, die eben das schon mal gemacht haben, wo du sagst, okay, finde ich inspirierend und finde ich gut und denen vertraue ich, dass sie auch das gut rüberbringen oder dass sie das auch wirklich können und nicht nur daher labern, weil das Internet bringt nun mal auch viele Leute, die sich als sehr erfolgreich geben, die vielleicht fake it till you make it nutzen. Das ist, glaube ich, so das, wie sich das am Ende entwickelt. Also, dass man selbst immer konkreter weiß, was davon macht mir Spaß und durch dieses alles angucken irgendwie so seinen Fokus darin findet. Und deswegen sehr lange Antwort auf eine eigentlich sehr einfache Frage, denkt man. Aber das ist so mal auch anhand meiner Journey wahrscheinlich ganz gut zusammengefasst, wie ich das sehe.
Also das heißt, die Inspiration, die du aus dem Podcast selber auch saugst oder auch aus anderen Büchern und so weiter, shiftet sie eher in andere Richtungen und auch so ein bisschen noch tiefer rein und quasi von der Spitze des Eisberges tauchst du quasi nochmal tiefer und tiefer zu den Themen, die dich immer noch mehr interessieren und wo du auch noch Lücken hast. Wo du sagst, okay, das interessiert mich auch noch, da habe ich auch noch was zu lernen und da frage ich jetzt die Leute, die sich damit schon beschäftigt haben.
Auf jeden Fall. Einmal dann in einem Podcast-Interview direkt oder auch, wenn ich mit den Leuten beim Kaffee sitze. Und das filter ich dann zusammen und strukturiere das in meinem Kopf. Und wenn mich dann jemand danach fragt, dann kann ich zumindest sagen, okay, Lösungsansatz A war von der Person, Lösungsansatz B. Und was ich vielleicht noch versuchen wäre Lösungsansatz C. So, und dann muss man sich selbst aber nicht mehr durch das Ganze durchkämpfen. Das ist auch so ein bisschen das, warum Startup-Gründer manchmal in der frühen Phase zu mir kommen, weil man kann sich halt alles angucken. Und die Frage ist halt, worauf fokussiert man sich? Und genau, aber das ist, so gehe ich damit um, weil ich bin am Ende, es klingt immer so blöd, aber ich bin schon eine wandelnde Datenbank, ob für Leute oder für Stories oder für wer hat was wie gelöst. Mhm. Das haben dann so ein paar hundert Interviews und viele, viele, viele Cafés und vielleicht auch Gläser Wein so mit sich. Und deswegen, ja, am Ende ist meine Aufgabe, so wie ich sie mir gebaut habe, das dann halt irgendwie auch rüberzubringen für jemanden, der nicht all die Gespräche geführt hat.
Mhm. Inwiefern, also du hast ja dann sozusagen Unternehmertum, fandst du spannend, als du angefangen hast, auch mit dem Podcast, bist du jetzt immer tiefer und tiefer auch eingestiegen. Der Podcast ist jetzt schon auch so weit gewachsen durch Hörer und Hörerinnen, die dir ja wöchentlich dann auch zuhören, dass das sozusagen möglich war für dich, mit dem Podcast sozusagen auch da ein bisschen auch ein Unternehmen draus zu bauen. Hast ja auch eine Kooperation mit Logitech, die sich entwickelt hat sozusagen dann einfach mit der Zeit. Hast zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen gestartet. Du hast gesagt, du bist auch in der Startup-Beratung unterwegs. Wo kam so der Punkt, dass es für dich dann das klar wurde, okay, da wird jetzt was Größeres draus oder ich kann das, das ist nicht nur ein Hobby sozusagen, dieser Podcast.
Also der Druck von außen kam von Sekunde 1, von innen, dass man selbst irgendwie sagt, man macht dann auch was und fühlt sich bereit, das kam ein bisschen später. Warum kam der Druck von außen direkt? Also ich habe mich ja dagegen entschieden zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, also einen klassischen Weg zu gehen. So, in dem Moment, also hätte ich jetzt studiert, 3 Jahre, 5 Jahre, dann hätte mir man auch 5 Jahre Zeit gegeben, irgendwie Geld zu verdienen. Also den Leuten ist ja egal, wenn ich meinen Master mache oder meinen Bachelor, ob ich jetzt nebenbei Kellner oder Mami das bezahlt, so jetzt mal hart gesagt. Aber wenn ich das nicht mache, dann ist es blöd, wenn mir meine Eltern das bezahlen. So dementsprechend, der Druck kam direkt, also meine Eltern auch, also beide Eltern Krankenpfleger, also jetzt nicht, dass wir ein mega, mega reicher Haushalt werden. Ne? Ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen, musste schon für meinen Kram arbeiten, so ist es nicht. Das heißt, auf der einen Seite intrinsisch, okay, ich muss ein bisschen Geld verdienen, sonst kann ich nicht zu einem Event, sonst kann ich nicht nach Berlin, sonst kann ich die Leute nicht treffen. Ich habe alles am Ende hinterm PC gemacht, remote, also wenn es ging. Und wollte die Leute aber natürlich treffen, bin dann später auch nach Berlin gezogen, das hat alles einfacher gemacht. Mhm. Gleichzeitig von außen der Druck von, ach, und davon kannst du schon leben. Und das ab Tag 1, weil die Leute dachten ja, okay, man macht sowas ja nur, wenn man davon leben kann, weil am Ende kennen Leute Studium, da haben sie Welpenschutz, oder arbeiten. Das heißt, es gab kein Zwischendrin oder sich das selbst zu erarbeiten. Ich habe es, hast du anfangs erwähnt, so ein bisschen als Selbststudium verkauft. Und wie gesagt, der Podcast ist 5 Jahre alt. Das heißt, ich hätte jetzt auch meinen Master in den Händen halten können nach Regelstudienzeit. Weiß nicht, was besser wäre, das darf jeder für sich entscheiden, aber ich bin relativ zufrieden damit, wie es gelaufen ist, weil ich nicht gedacht hätte, dass man nach 5 Jahren da rauskommen kann, wo ich heute stehe. Und ja, das heißt, so richtig, wann habe ich angefangen, für die ersten Sachen Geld zu nehmen? Keine Ahnung, es war zum Beispiel sowas wie Webseiten entwickeln. Ne? Also es war so Sachen, die musste ich mir selber als Problem lösen, weil ich brauchte eine Website für meinen Podcast. Und damals gab es noch keine Tools, wo du easy mal in 3 Klicks eine Website machst. Und du musst es halt trotzdem, also WordPress ist auch heute noch sehr einfach, aber heute würde man vielleicht trotzdem die eine oder andere Lösung nehmen. Damals gab es noch keine Webseiten-Baukästen, die noch einfacher waren als WordPress. Oder die waren so in den Kinderschuhen, dass du nichts abbilden konntest, was relevant war. Das heißt, ich musste mir ein paar Sachen beibringen und dann haben andere Leute mich gefragt, weil irgendwie ein Bekannter von mir meinte, hey, ich mache auch einen Podcast, ich finde deine Website cool, könntest du mir die einfach so nachbauen, nur für mich? Mhm. Meinte ich, ja, da habe ich halt ein paar 100 Euro genommen, ich glaube 300 Euro oder so. Jetzt im Nachgang, weiß nicht, wo man jeweils eine Website für 300 Euro findet, die dir jemand erstellt. Ne? Aber das war so das Erste, wo ich angefangen habe. Ich habe parallel noch kleine Sachen als Externer für Adidas gemacht und so. Das war dann über eine Agentur, die dann wieder irgendwie dafür gesorgt hat, dass man irgendwo Events organisiert und sowas. Das heißt, so Geld verdient war schon immer irgendwo notwendig, so um ein bisschen auch in den Podcast investieren zu können. Aber dass ich richtig mit den Sachen aus dem Podcast Geld verdient habe, das hat schon ein Jahr oder zwei gedauert. Einfach, man muss dazu sagen, ich bin nicht der Typ, der die ganze Zeit irgendwie rumrennt und verkauft. Also ich muss mich nicht die ganze Zeit anpreisen. Ich renne nicht draußen rum und versuche die ganze Zeit Podcast-Werbung zu verkaufen. Man hört bei mir eigentlich auch keine Podcast-Werbung, außer Logitech. Das ist aber Just Create, das ist eins der Formate komplett mit Logitech. Und ich renne nicht rum und die letzten Jahre und habe versucht, irgendwen Beratung anzudrehen. Ne? Also so deswegen, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Eine Sache, die ich 2 Jahre lang gemacht habe, war von sagen wir Ende 2018 bis Ende 2020 war mit der Code University, so einer also privaten Hochschule hier aus Berlin, sich viel auf so Tech und Startup, also Interaction Design, Software Engineering und Product Management, also wirklich so Sachen, die du im digitalen Berufen brauchst, fokussiert, mit denen ein Netzwerk für junge Gründer zu bauen. Das ist am Ende gefloppt, können wir auch nachher gerne drüber reden, aber das war was, da sind wir nach außen gegangen und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt gemeinsam. Da kam viel zusammen, das will ich jetzt nicht in der Antwort noch irgendwie integrieren, aber das war dann Mitte, Ende 2018. Davor war der Podcast schon irgendwie relativ gut unterwegs und ich habe immer mal wieder irgendwo einen Vortrag hier und mal was irgendwie über Podcasts mit irgendwem gemacht. Aber so richtig mit den Entrepreneurship-Sachen und Startup-Sachen nach außen war dann so Mitte 2018.
Mhm. Jetzt nochmal vielleicht so zurück zu den Anfängen. Du bist 19, 18, 19 warst du ja, als du angefangen hast mit dem Podcast. Und du hast dann angefangen, Menschen zu fragen, die einfach CEOs sind von irgendwelchen Unternehmen, die sowieso auch wenig Zeit haben teilweise, wo es dann auch generell vielleicht schwierig ist, sowieso einen Termin zu bekommen und so weiter und so fort. Vielleicht steigen wir jetzt hier nochmal ein bisschen das Thema auch kaltes Wasser ein, was so für dich kaltes Wasser ist. Ich weiß, es gibt ein Bild hier auf der Terrasse, wird auf einer anderen Terrasse, wo du eine Eistonne gesprochen hast.
Das war die andere Terrasse die Eistonne existiert auch nicht mehr, aber
okay.
Den wir für den Galileo-Dreh, der letztens hier war, haben wir die tatsächlich runtergetragen. Ich weiß nicht, ob die noch im Innenhof steht, müsste ich mal
nachgucken. Okay.
Aber es wird bald wieder Eiszeit, also so Winter und eiskalt, da könnte man die eigentlich wieder mal reaktivieren.
Okay, also abgesehen von dem einen Moment oder den Momenten, wo du dann hier in die Eistonne springst, was waren so am Anfang Momente oder ja, vielleicht auch Nachrichten, die du geschrieben hast oder Anrufe, die du getätigt hast, die für dich jetzt neu waren und ungewohnt, weil es war ja so ein bisschen eine Art Selbststudium auch, wie du gesagt hast. Du hast andere Sachen gelernt, als man jetzt in der Vorlesung, du hast dich ja nicht passiv in eine Vorlesung gesetzt, sondern du warst ja aktiv und musstest irgendwie auf Leute zugehen. Und ich selber bin auch eher so ein bisschen introvertierter Typ, habe auch in verschiedenen Reisen und so weiter und Trips lernen müssen, auf Leute zuzugehen, wenn ich was von denen möchte und danach zu fragen. Von daher so mal die Frage, in welchen Bereichen war es für dich wirklich so Neues und auch vielleicht kaltes Wasser, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich lernen, da möchte ich mich weiterentwickeln, da muss ich jetzt mal rein.
Also, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt glauben würde bei irgendwie ein paar hundert Podcasts oder so, ich bin schon auch eher eine introvertierte Persönlichkeit. Also du findest mich nicht in irgendwie Gruppendynamiken groß irgendwie rumrennen und hier mega der Anheizer zu sein oder so. In 1-zu-1-Konversationen tauche ich dann schon recht schnell auf, da habe ich mehr Spaß dran, aber an so großen Sachen, oder ich bin doch nicht der draußen irgendwie auf irgendwelche Leute zugeht, ne? Also so, deswegen war tatsächlich auch Leute anschreiben, das hat sich nicht so angefühlt wie auf jemanden zugehen, weil das war ja so, wenn die dann nicht antworten, dann passiert halt nichts. Das war das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, aber so richtig angefangen hat es damit, dass ich mir so eine Art Hitlist gemacht habe, wo ich gesagt habe, das schreibe ich jetzt mal einfach jeden auf den ich Bock hätte. Und irgendwann, ich hatte anfangs gesagt, okay, das sind die Leute, an die ich irgendwann mal ran will. So, das heißt, bis dahin habe ich irgendwie versucht, andere Leute, die ich auch spannend fand, reinzukriegen. Und irgendwann habe ich mir mal gesagt, okay, komm, da stehen jetzt 50 Namen drauf, du nimmst jetzt mal 3 Tage und schreibst sie alle an. So, und da kam da erstaunlich viel positives Feedback. Also es gab viele, die gemeint haben, war oder gar nicht geantwortet haben. Aber trotzdem war es so, dass viele zugesagt haben. Und selbst die zugesagt haben, war zum Beispiel sowas wie der Gründer von Flixbus. So. Und dann war ich so, oh krass. Dann habe ich mit dem eine halbe Stunde Podcast gemacht. Und das war für mich schon huge. Ne? Heutzutage sind die Interviews eigentlich so unter 90 Minuten Blocker. Wenn ich mit den Leuten rede, geht gar nichts. Das liegt einfach daran, dass ich halt mit denen in Ruhe sprechen will und nicht so dieses Gehetzte. Aber heutzutage kennt man auch Podcasts. Vor 5 Jahren war das ein bisschen was anderes.
Kannst du dich noch an diese 5 oder 10 Minuten vor dem Interview dann auch erinnern und wie es bei dir dann innerlich...
Also bei dem Flixbus war das wahrscheinlich ein schwieriges Ding, weil ich bin so 10 Minuten vorher aufgewacht. Ich habe nicht meinen Wecker verschlafen. Okay. Das würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber da hatte ich alles schon vorbereitet. Ich war trotzdem dadurch, dass ich ein bisschen durch den Wind war, weil ich spät dran war. Es gibt witzigerweise das Video auf YouTube. Wer sich das anguckt, sieht mir definitiv an, dass ich verschlafen bin und nicht vorher irgendwie meine Zeit für mich hatte. Das heißt, ich war schon oft aufgeregt, aber ich kam auch oft irgendwie so aus der Puste dann da irgendwie an, weil ich dann doch noch irgendwas verpeilt hatte und dann, ja, ich glaube, das hat dann auch einfach mit der Zeit abgenommen, ne? Also aber anfangs war ich da schon recht nervös. Wo aber sich für mich was drastisch geändert hat, war, als ich, also ich kannte eigentlich immer nur diese ganzen Online-Personal-Brands, ne? So alle Leute, die irgendwie auf Online auf krass machen und irgendwie schwer zu erreichen und buch dir doch eine Stunde bei mir und bla bla bla, ohne Namen zu nennen. Aber ich habe dann den Flixbus-Gründer Daniel eben im Interview gehabt und da haben wir festgestellt, wir kommen beide aus Fürth und die Ecke dort und ich war zu dem Zeitpunkt in Prag und da habe ich ihm geschrieben, hey, wie sieht's denn aus, würdest du dich mit mir nochmal auf einen Kaffee treffen, ich hätte noch ein paar Fragen, fände es mega spannend und er war so, ja klar, warum nicht, und ich war so, okay, und dann haben wir uns an irgendeinem Sonntag getroffen, so 4-5 Wochen später und das Krasse war, ich dachte halt wieder so halbe, dreiviertel Stunde, ne? Weil das war ich ja aus dem Interview gewohnt, das war, die haben mir so gerade so eine halbe Stunde gegeben und schwierig und dann saßen wir da aber 2 Stunden. Und ich war sehr überrascht und ich war dann, habe ihn irgendwann gefragt, so, hey, wie oft triffst du dich denn mit so Leuten? Also du, keine Ahnung, sagen wir mal 4-5 Leute im Monat oder so. Ich würde mich aber auch noch viel öfter mit denen treffen. Mich fragt halt nur keiner. So. Und was ich halt crazy fand, war, dass ich immer dachte, all die Personal Brands werden halt zuhauf gefragt, ob sie irgendwie Zeit haben. Was ich aber verrückt fand, war, dass ich dann realisiert habe, okay, wenn jemand eine Brand aufbaut und hinter der Brand steht, dann kann die Brand noch so erfolgreich sein, wenn die Person jetzt nicht irgendwie Steve Jobs ist oder so, die Apple aufbaut, dann ist sie relativ erreichbar. Und das habe ich dann verstanden in dem Moment und habe dann angefangen, auf all die Leute zuzugehen, die ich spannend fand. Und habe aber auch so ein bisschen den Fokus geschiftet, weil ich es viel spannender fand, jemanden, der sich nicht selbst promotet, mit dem zu sprechen, der irgendwas aufgebaut hat, der jeden Tag irgendwie dafür arbeitet, dass die Marke erfolgreich ist, aber er selbst irgendwie oder sie selbst nicht so viel von der Promo abbekommt, weil es halt irrelevant ist. Während ich das sehr nervig fand, irgendwann mit allen Menschen zu sprechen, die sich die ganze Zeit selbst verherrlichen und darstellen, als ob sie die Geilsten der Welt wären und so nur darauf fokussieren. Und so hat sich mein Fokus da verändert, deswegen auch immer mehr in Richtung Startup-Szene, anstatt so breites Unternehmer-Online-Personality-Ding. Und muss sagen, dass ich damit sehr gut gefahren bin, aber ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte, um das zu raffen, wenn ich nicht mit Daniel Krauser zum Kaffee gesessen hätte.
Okay. Das heißt, du hast am Anfang, also Leute anschreiben, ist jetzt ja auch noch nichts Großes dabei. Wenn die Leute dann sagen, alles klar, dann kommt so der erste Moment, okay, jetzt kommt es auch wirklich zu diesem Gespräch. Und dann ist natürlich so ein bisschen wie vor einem Vortag oder so. Also ich kenne es bei mir auch noch bei den ersten Interviews, schon so ein bisschen dieses Bauchkribbeln natürlich auch. Das geht dann aber irgendwann in Routine auch über oder ist dann halt eine
Gewohnheit. Das große Problem war, dass ich irgendwie lange kein richtiges Setup hatte. Als ich in Prag gewohnt habe, hatte ich zwar so ein kleines Homeoffice, aber das wurde dann ab und zu mal von Mitbewohnern belagert und dann war es so, dass ich dann irgendwie auch mal im Schlafzimmer aufgenommen habe, so, weil ich habe auch kein Video aufgenommen in den meisten Fällen, aber dann jedes Mal, wenn das sich irgendwie geändert hat und ich so, fuck, hält das, funktioniert das, und dann war ich schon irgendwie hibbelig, aber irgendwie mit der Zeit wurde es dann besser, aber das Schöne war, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich sehr schnell sehr viel dazugelernt habe, also auch sowohl, wie ich im Podcast rüberkomme, also wie ich einen Podcast führe, als auch dann insgesamt, weil alles, was ich gehört habe, war ja neu. So, ist heute ein bisschen anders, weil ich da mitdiskutieren kann, aber damals war alles neu. So, und das war ja super. Das war ja das Perfekte für mich. Ich habe teilweise 3-4 Podcast-Interviews die Woche gemacht, weil ich mich ja darauf fokussiert, da mehr zu machen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und dann wurde es halt, wenn du so 3-4 Stück die Woche gemacht hast, dann wurde es halt auch irgendwann Routine.
Okay, dann hast du diese Routine. Und Frage wäre jetzt nochmal so in die Richtung, vielleicht auch, also ich weiß, du hast ja was gestartet dann auch irgendwann, also du hast dich mit vielen Leuten unterhalten, hast dann auch von denen gelernt, Inspiration auch gesammelt und irgendwann kam vielleicht auch der Gedanke, okay, ich habe jetzt auch mal Bock, irgendwie was zu starten, ich habe da auch 1-2 Ideen. Dann kam es auch irgendwann dazu, dass du gemeinsam mit dem Gründer oder Geschäftsführer von der Coding University, Thomas Bachem, das hier dieses Young Entrepreneurs Program auch gestartet hast, hast du vorhin ja einmal angesprochen. Wie kam es dazu, dass dann gesagt, okay, das ist jetzt das Ding, das möchte ich jetzt auch mal probieren? Und
ja, das Spannende war, dass ich immer gesagt habe, okay, ich glaube, ich selbst werde nicht so ein typisches Startup gründen. Also ich habe eine Sache gelernt, als ich mich mit Startups beschäftigt habe, ich werde kein typisches Startup gründen, weil ich sehe mich halt irgendwie als jemand, der Spaß daran hat, in irgendwie diversen Sachen mitzuwirken, aber mich nicht nur auf eine einzige Sache die ganze Woche zu fokussieren. Weil was machst du im Startup? Du hast auch 1000 Probleme, aber du befindest dich nur in deinem eigenen Kosmos. Was ich glaube ich auch, was auch super geil sein kann. Aber für mich war es immer spannend, irgendwie an mehreren Sachen mitzuwirken und dann diese Transferleistung. So, der hat das gerade gelöst, der ist in derselben Phase, wie kann man das dann übertragen? So, also das fand ich immer spannend. Und das war so, dass ich dann irgendwann mit, also ich war, als ich nach Berlin gezogen bin, irgendwie Teil der Factory Berlin. Also es ist eigentlich nur ein Community Space, wo du am Ende arbeiten kannst und super viele Community Events hast und dort mit denen dann irgendwie ja, dich austauschen kannst. Und da bin ich bin Mitte 2017 nach Berlin gezogen und da war ich dann ab der ersten Woche, weil irgendwie zwei Hörer mir gesagt haben, sie sind auch in der Factory und sie finden es mega geil, und dann war ich so, okay, warum nicht? Und dann bin ich dahin und da hat die Factory einen zweiten Standort aufgemacht Ende des Jahres und dort ist dann die Code University mit eingezogen. Und irgendwann meinte jemand zu mir, du musst dich dringend mal mit Tom von der Code unterhalten, weil ihr tickt super ähnlich. Ich war so, okay, keine Ahnung. Dann habe ich Tom mal geschrieben, weil die haben natürlich so ein internes Slack dann, die Factory. Habe ich Tom geschrieben und war so, hey, du, hättest du nicht Lust, dich mal auszutauschen? Fände ich ganz cool. Ich finde es mega, was ihr mit der Code macht, und vielleicht machen wir auch einen Podcast irgendwann. Ne? Also es war relativ klar, dass wir einen machen, wenn er möchte. Dann haben wir uns zum Lunch getroffen in der Factory. Das heißt, da sehr, sehr viel Glück, dass die Factory das Ökosystem geboten hat. Und haben dann irgendwie eine Stunde oder zwei gesprochen. Also auch länger als erwartet, weil er irgendwie keinen Anschlusstermin hatte und wir irgendwie uns echt gut verstanden haben. Und dann hat er mich, dann haben wir uns viel drüber unterhalten, was so meine Pläne sind, auch mit Podcasts, und ich habe da recht viel international gerade ausprobiert und er mit der Code und dass er sich noch mehr um junge Gründer irgendwie kümmern möchte auch, weil viele an der Code auch gründen, aber es gibt viele, die nicht studieren werden oder nicht an die Code wollen oder wie auch immer. Er will die aber trotzdem im Ökosystem irgendwie haben. Und da hat er mich 2-3 Monate später angerufen und meinte, hey du, hast du nicht Lust, mit mir so ein Programm für junge Gründer aufzubauen? Und ich war erstmal so, okay, du, erzähl mal, ich weiß es nicht, ob ich da gerade Lust drauf habe, so, aber erzähl mal. Und dann kamen so von ihm ein paar Gedanken und ich war so, eigentlich gar nicht verkehrt. Und ich dachte mir dann, eigentlich ganz cool, weil es passt ja zu dem, was ich vorhatte, also an mehreren Sachen irgendwie mitzuwirken. Gleichzeitig junge Leute fand ich eh immer spannend. Der Podcast heißt ja Junge Unternehmer Podcast. Ist jetzt heutzutage nicht mehr so ganz das, was als Inhalt passiert, aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Ich hatte einfach noch keinen besseren Namen im Kopf und überlege seit 3 Jahren, wie man ihn umbenennt, und war so, okay, ist ja auch egal. Es war jetzt nicht so mein wichtigster Punkt auf der Agenda, hatte ich schon noch ein paar andere Themen. Aber es hat zusammengepasst und dann war ich so, und die Code als doch sehr coole Sache, weil also Studium recht projektbasiert, das heißt, alle Leute arbeiten irgendwie an eigenem Kram am Ende oder mit Partnern zusammen wie Facebook, Trivago oder sowas. Und dadurch fand ich es einfach mega und von Tom konnte ich auch definitiv noch einiges lernen. Und das heißt, die Konstellation war so gut, dass ich gesagt habe, auf jeden Fall. Am Ende habe ich dann ein paar Fehler gemacht, die dazu geführt haben, dass es Yap heutzutage nicht mehr gibt. Aber das ist dann 2 Jahre später gewesen, beziehungsweise ein paar Fehler auch irgendwie noch am Anfang. Aber der ganze Part hat gestartet dadurch, dass ich mich mit Tom super gut verstanden habe und er meinte, hey, wollen wir nicht, und wir dann einfach mal losgelegt haben.
Ich weiß, du hast auch eine ganze Folge zu gemacht in deinem Podcast, wo du ein bisschen genauer auch drauf eingegangen bist, was da passiert ist. Ich fand es ziemlich offen und ehrlich, wie du in der Folge auch drüber gesprochen hast, und ich finde das nicht selbstverständlich, dass jemand oder Gründer oder jemand, der was gestartet hat und dann merkt, okay, das war jetzt ein Fail oder das hat irgendwie nicht funktioniert, dann auch offen und ehrlich und transparent sagt, was woran es gelegen hat. Ich will gerne mal von dir hören, warum es wichtig ist, dann auch für Fehler Verantwortung zu übernehmen.
Also ich glaube, einmal ist es schon lange, bevor man es kommuniziert, jetzt irgendwie öffentlich nach draußen super wichtig, dafür Verantwortung zu übernehmen, weil am Ende bist du Gründer und alles, was passiert, du bist für alles verantwortlich. So, also du kannst die Verantwortung von dir wegweisen, aber dann bist du quasi in dem Moment, wirst du deiner Rolle als Gründer nicht gerecht. Du bist die Last Line of Defense, wie man jetzt irgendwie im Sport sagen würde. So die also du musst alles absegnen. Mhm. Wenn Dinge nicht abgesegnet sind und trotzdem passieren, dann hast du trotzdem den Fehler gemacht, weil du deine Strukturen nicht sauber im Griff hast oder die falschen Leute im Team oder wie auch immer. Also alles führt am Ende auf deine Entscheidung zurück, weil du hast gestartet. Und je schneller du dir das aneignest, damit verantwortungsbewusst umzugehen, zu sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich, desto eher hast du den Gedanken, wie kann ich es ändern, wie kann ich es vermeiden. Aber wenn du das irgendwie von dir wegweist und sagst, hey, ich bin das nicht, ich war es nicht, dann ist es außerhalb deiner Kontrolle. Das heißt, einmal für deine persönliche Entwicklung ist super wichtig zu sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich, aber auch für die Unternehmensentwicklung, weil die manchmal auch oder sehr lange auch mit der Entwicklung des Gründers zusammenhängt, ist es super wichtig, weil du kannst, also sonst traut sich auch niemand irgendwie am Ende Fehler zu machen, ne? Also wenn du jemanden feuerst, nur weil er einen Fehler macht, auch schwierig. Die wollen ja alle für ihre Fehler im Normalfall Verantwortung übernehmen, sonst hast du auch die falschen Leute. Aber trotzdem musst du, selbst wenn jemand anders den Fehler gemacht hat, musst du sagen, okay, was habe ich in meinem Ökosystem und mit meinem Führungsstil oder mit der Kultur oder mit was auch immer, was davon ist schiefgelaufen, dass diese Person das jetzt gemacht hat. Also es kann aber auch sein, dass es einfach nur ein Fehler ist, weil was getestet wurde und das dann halt anders ausgefallen ist als gedacht. Mhm. Kann auch passieren. So, das darf man jetzt dann auch niemandem übel nehmen, dann testet man weiter. Aber deswegen ist super wichtig und warum ich das dann irgendwann nach draußen transportiert habe, jetzt muss man mal sagen, dass ich wir das Ende letzten Jahres, also im Dezember bzw. Januar diesen Jahres dann eingestellt haben. Da liegt ja schon eine gewisse Zeit dazwischen. Ne? Aber ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und habe das mal, also schon damals, also auch schon während der Zeit bei Yep noch und dann später, als wir es, einmal musste ich der Code natürlich auch sagen, was ich falsch gemacht habe, weil dadurch, dass wir es zusammen gemacht haben, muss man ehrlich sagen, dass das meiste Geld, nämlich Finanzierung von der Code kam. So, und ich kann da jetzt nicht rausgehen und sagen, hey Leute, ja, war halt so, ne? Also ich meine, wenn ich das nicht klar und konkret irgendwie herunterbreche, dann, ich fühle mich ja sowieso schon schlecht, dass quasi Geld von der Code am Ende in das Ganze geflossen ist und das ist dann gescheitert. So, aber dann muss ich wenigstens das Beste draus machen und es so klar kommunizieren können, dass die Leute merken, okay, das können wir für andere Projekte vielleicht mitnehmen. Mhm. Und ich bin lieber jemand, der sagt, ich bin dafür verantwortlich, als die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben, weil dann habe ich es eben, wie gesagt, unter Kontrolle. Und warum ich es dann nach außen kommuniziert habe, ist, weil es sehr simple Dinge sind, wo man einfach denkt, die weiß man schon. Und dann, weil man denkt, man weiß es schon, vergisst es auch umzusetzen. So, und das war ein Riesenpunkt bei allem, was da zusammengekommen ist. Und dass ich einfach zu schnell zu viel wollte. Und gedacht habe, ja, okay, durch die ganzen Interviews und all das Wissen und alles drum und dran, kann ich bestimmt den Faktor Zeit ein bisschen verringern und schneller dahin kommen. Habe dann aber die typischen oder das Standardprozedere außen vor gelassen. Die Idee einmal sauber zu testen. Was wir gemacht haben, um das noch kurz zu ergänzen, ist, wir haben mit 30 Leuten quasi angefangen, ein Programm aufzusetzen, wovon dann die 30 Leute zu unterschiedlich waren. Also wir hatten keine klare Zielgruppe und damit ist dann alles andere irgendwann hops gegangen, weil alleine oder zu zweit im Team kannst du nicht für 4, 5, 6 unterschiedliche Personas und die dann wieder geclustert, irgendwie verschiedene Programme aufbauen. Was ich hätte machen sollen, wären irgendwie 5, 6, 7 Leute suchen, die da genau reinpassen und einen kleinen Testrun zu machen, anstatt das irgendwie direkt groß zu machen. Weil ich hatte die Möglichkeit, das kleiner auch zu starten. So, aber ich wollte nicht, ich dachte, okay, wir machen das direkt so und so weiter. Und dann ist da viel draus passiert, was irgendwie weiter nicht dazu geführt hat, dass es sich bessert, weil alles halt eben ein bisschen unkontrollierbar war durch diese verschiedenen Zielgruppen. Mhm. Aber das ist was, das hörst du so früh, dass du darüber Gedanken machen solltest. Und es dauert so lange, also es hat bei mir so lange gedauert, auch im Podcast, bis ich dann wirklich nischig gesagt habe, das will ich machen, anstatt irgendwie einfach nur breite Masse. Mhm. Genauso ist es auch mit Yep gewesen. Und ich habe da einfach nur länger gebraucht und dachte, okay, warum nicht das und all das, was dann danach schiefgelaufen ist, auch irgendwie nochmal runtergebrochen und erklärt, warum das teilen. Ich meine, am Ende ist ja nett, dass Leute denken, dass ich irgendwie alles super gut kann oder wie auch immer, so, weil das auf Social Media oder LinkedIn oder mit all den Interviews natürlich irgendwie so aussieht. Aber bei mir läuft auch so viel schief und es bringt mir ja nichts irgendwie, so das Gefühl von Unantastbarkeit bei irgendwem zu erzeugen, so, sondern ich versuche dann doch irgendwie möglichst viel von dem preiszugeben. Es gibt Dinge, über die spreche ich jetzt nicht mehr so viel, aber grundsätzlich ist mein Ziel schon, Learnings zu vermitteln, die ich halt auch, wenn das meine sind, weil ich meine, also ich frage andere Leute nach Fehlern, dann kann ich auch meine natürlich irgendwann teilen.
Ja, klar, und die Fehler nimmst du ja auch mit, also die wirst du ja nie vergessen und das ist eine Lernerfahrung letztendlich auch, die dann bei einem kommenden theoretischen Projekt in der Zukunft dann auch nochmal da weiterhilft. Von daher finde ich es schon, ist es schon eine Sache, die wahrscheinlich auch viele Leute, mit denen du dich unterhalten hast, sowieso auch praktizieren. Im Unternehmen dann auch für Fehler, die sie machen, Verantwortung zu übernehmen und eine sehr wichtige Eigenschaft.
100%. Also wie gesagt, also ich glaube, ein gutes Buch dazu, wenn man irgendwie noch überlegt und mehr Kontext dazu haben möchte, ist Extreme Ownership von Jocko Willink und Leif Babin ist, glaube ich, der zweite. Aber da geht es eigentlich viel mehr so um Extreme Ownership in der Navy oder bei den SEALs, besser gesagt. Muss man jetzt nicht ganz so krass bei sich ausleben. Aber es hilft schon, einmal zu verstehen, wo ist der Unterschied, wenn ich da Ownership übernehme oder halt nicht. Und ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem im Podcast gesprochen, der meinte auch, hey, wir hiren Leute und wir suchen Leute, die Ownership übernehmen. So Skills und so, das kann alles kommen, aber wenn die nicht dafür bereit sind zu sagen, okay, ich habe was richtig oder falsch gemacht oder ich will das jetzt machen und sich irgendwie auch ein bisschen proaktiver einbringen und das reflektieren etc., dann passen die nicht zu uns. So, das finde ich sehr spannend, weil das eigentlich zu dem passt, was ich vorhin auch so ein bisschen gesagt habe, dass du halt, wenn Sachen nur unter Kontrolle hast, wenn du, oder in deinem Kontrollbereich, wenn du selbst Verantwortung dafür übernimmst. Ja, deswegen schon, glaube ich, sehr wichtig und ich habe das irgendwie vor so 3 Jahren gelesen und nicht, dass ich davor gar keine Verantwortung übernommen hätte, aber es hat mir schon nochmal mehr so diesen Gedanken gegeben zu sagen, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, dass der Fehler nicht mehr passiert und dann immer von sich ausgehend und nicht immer von den anderen Leuten. Also es gibt bestimmt auch Leute, die man dann irgendwie vielleicht mal, also wenn man gerade irgendwie ein wachsendes Unternehmen ist, dann gibt es Leute, die vielleicht nicht zur Firma passen, weil die vielleicht nicht gut genug sind oder anderes, aber das sollte nicht der Standard sein, weil der Standard ist immer die Frage erst, ob man selbst vielleicht den Fehler gemacht hat.
Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk zum Thema Vorbilder. Du hast ja sehr viele Menschen interviewt, die schon einiges geschafft haben und erreicht haben und sicherlich für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin von dir auch eine Art von Vorbild sind, weil sie schon vorher auch kannten oder dann auch kennengelernt haben und begeistert waren von der Person, was sie so erzählt hat im Podcast. Du hast auch gesagt, du findest es auch spannend, Leute zu interviewen, die jetzt noch nicht so präsent unterwegs sind, die aber trotzdem viele gute Ideen haben und auch vom Mindset her interessante Sachen zu erzählen haben. Wie ist es bei dir mit dem Thema Vorbilder? Also hast du ein Vorbild für dich gefunden auf dem Podcast oder hattest du vorher schon ein Vorbild?
Also ich hatte nicht so ein typisches Vorbild. Ich habe mir immer so ein bisschen überlegt, okay, was finde ich an den Leuten cool? So, und dann immer so einzelne Charaktereigenschaften von Leuten genommen. Und dann gesagt, okay, das finde ich cool, das finde ich cool, so möchte ich auch sein. Aber ich hatte nicht so ein typisches Vorbild. Man könnte sagen, okay, weil ich eine Charaktereigenschaft cool finde, ist das jetzt automatisch mein Vorbild. Kann man auch sagen, dann hatte ich Vorbilder. Dadurch, dass ich immer versucht habe zu schauen, was finde ich an den Menschen, was beeindruckt mich, war es dann nie so, dass ich sage, eine Person ist so dieses ultimative Vorbild. Es gibt jetzt, ich will zum Beispiel nicht so einen Podcast machen wie Joe Rogan oder Tim Ferriss, so zwei riesig bekannte in den USA Podcasts. So, das ist, ich finde es mega, ich höre da auch immer wieder rein, aber das ist trotzdem nicht das, worauf ich mich gerade fokussieren will. Und deswegen, ja, ich glaube, so richtig typisch Vorbilder hatte ich nicht, aber es hat mich immer wieder in verschiedenen Phasen irgendwie verschiedene Leute inspiriert.
Mhm. Okay, also du schneidest dir lieber hier und da mal eine Scheibe ab und bastelst dir quasi dann das zusammen, was für dich dann passt. Jetzt nochmal zurückblickend auf 5 Jahre Jungunternehmer-Podcast. Was waren so 1 bis 2 Highlights oder Lowlights?
Also ich glaube, Highlights gab es ganz viele. Also einmal sowas wie das Interview mit Daniel Kraus dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, was für mich so ein bisschen wegweisend war, oder dann irgendwie auch später an Tarek Müller, also auch noch im selben Jahr dann 2017 direkt, aber wo so eins nach dem anderen irgendwie zusammenkam und wenn man sich das heute anschaut, dann ist das schon sehr verrückt, aber auch sowas wie die Partnerschaft mit Logitech oder viele Interviews mit Leuten, wo ich dachte, okay, krass, die lerne ich eh nie kennen, die inzwischen passiert sind. Also so, das ist schon sehr verrückt. Ich glaube aber, das größte Highlight ist einfach, dass ich am Ende, das soll auch gar nicht arrogant klingen oder so, aber am Ende habe ich mir ein Leben gebaut, was ich mega geil finde. So, ich kann von Leuten lernen und lerne neue Leute kennen, die einfach mega spannend sind, denen ich die Fragen stellen kann, die ich cool finde. Das hören sich Leute an, die das wiederum spannend finden. Das heißt irgendwie, ich bin so ein bisschen zwischendrin und vermittle so ein bisschen die Learnings und frage die aus und kann am Ende von dem Ganzen irgendwie leben. Und deswegen, ich glaube, das ist so das, was ich halt vor 5 Jahren mal für unmöglich gehalten habe, aber dachte, okay, es wäre schon cool. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, also nach 1 Jahr war der Podcast noch lange nicht da, wo er heute ist, aber nach 2 Jahren auch nicht, nach 3 Jahren vielleicht ein bisschen besser geworden, nach 4 Jahren war gut. Und nach 5 Jahren sind wir jetzt heute hier. Das heißt, ich konnte mir nicht ausmalen, wo ich nach 5 Jahren stehe. Das heißt, es ist definitiv besser geworden, als ich dachte. Und das finde ich schon verrückt, weil das wieder so ein, ich bin jemand, ich denke sehr, sehr langfristig, aber es ist sehr schwer, kurzfristig zurückzustecken, wenn man langfristig denkt. Das ist manchmal ein bisschen kritisch, und weil man die Ergebnisse nicht so schnell sieht. Und ich glaube, das größte Highlight ist einfach, dass ich das so gebaut habe, dass ich einfach unfassbar viel Spaß daran habe. Und da geht es mir dann nicht um Zahlen oder um Geld oder so, sondern einfach nur, wie ich meinen Alltag gestalten kann. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen. Natürlich gibt es irgendwie dann Ziele, die man hat, auch monetär und alles drumherum. Aber das bringt einem halt immer nur so halb so viel, wenn man irgendwie, eigentlich merkt man, ist unglücklich damit. Also so Geld allein ist dann, also nicht, dass ich jetzt irgendwie so reich wäre, dass ich das sagen kann, ne? Aber nee, gar nicht. Aber das Ding ist mehr so dieses, man muss sich schon überlegen, was macht das Leben insgesamt für mich aus, und das bauen und nicht nur einen Strang wie Geld oder einen Strang wie alles andere. Also so, ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen. Nicht, dass ich da noch lange nicht irgendwie am Ende bin und glaube, noch viel, viel machen kann, aber ich glaube, da bin ich super happy mit. Und das ist, glaube ich, so das größte Highlight, Lowlight beim Podcast. Boah, wahrscheinlich, dass ich mal ein Jahr irgendwie Pause auf Deutsch gemacht habe, weil ich dann englischen Content produziert habe. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich durchziehen können, aber dieses Jahr war trotzdem eine super Entwicklung für mich persönlich und hat mir dann gezeigt, wo ich wieder ansetzen kann, wenn ich Deutsch weitermache. Da habe ich ja irgendwie auch noch mein Studio hier zu Hause reingebaut. So, auch das ist natürlich ein Highlight, und da gibt es wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Also mein ganzes berufliches Leben ist der Podcast. Dementsprechend, das muss man sich mal bei mir vor Augen führen. Wie gesagt, ich hätte jetzt meinen Master in der Hand haben können. Das ist auch bestimmt erstrebenswert, aber nicht für mich. Und deswegen, ja, also alles, was ich bisher erlebt habe, ist quasi aufgrund des Podcasts irgendwie nach der Schule. Bis auf das eine Jahr dazwischen, aber das war jetzt so semi-spektakulär. Mhm. Und deswegen super schwer zu sagen, was jetzt irgendwie dann, also das ist dann auch immer der Mix aus, was ist rein Podcast und was dann irgendwie ein bisschen was anderes. Und, ja.
Ja, ich meine, allein das ist ja schon ein Highlight, dass du vielleicht angefangen hast, mit dem Podcast auch mal zu sehen, okay, ich mache das jetzt mal für ein Jahr, guck mal, wie sich das so entwickelt. Und jetzt nach 5 Jahren zu sagen, okay, ich hätte damals nie gedacht, dass ich nach 5 Jahren jetzt schon hier bin oder dass sich das genauso in die Richtung entwickelt, ist ja schon auch irgendein Erfolg, der auch dafür spricht, dass das dann für dich die richtige Entscheidung war. Natürlich gibt es andere Leute, die für die ist es dann auch die bessere Entscheidung, studieren zu gehen, und sind eher der Typ dafür. Und ja, aber auf jeden Fall cool, dass das dann sich so entwickelt hat für dich.
Ich bin übrigens nicht der Typ, der jedem empfehlen würde, das Studium abzubrechen, nur weil ich es gemacht habe. Ne? Also so, damit habe ich gar nichts am Hut. Ich glaube schon, dass man dafür sehr, also jetzt, wo ich es mal durchgemacht habe, man muss dafür schon, man muss daran Spaß haben, sich so durchzudenken. Ich glaube nicht, dass es für jeden ist. Deswegen, ich würde immer erst Studium oder anderen Sachen den Rücken kehren, wenn ich merke, okay, ich habe weder die Zeit, also meine Zeit ist so schlecht in mein Studium investiert, dass ich darunter leide in der Arbeit, die ich da nebenher mache oder so. Dann würde ich, also vorher, ich bin da sehr zurückhaltend, das irgendwem zu empfehlen. Das war mal anders, aber so ganz am Anfang dachte ich natürlich, ich wüsste alles und alles super. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, einfach jeder wie er es machen möchte, und das ist auch, glaube ich, gut so.
Ja, jeder findet seinen eigenen Pfad, seinen Weg.
Ich finde übrigens auch, also ein Highlight bestimmt auch, wenn man so möchte, nicht, dass ich mir da viel aus so einem Titel mache, aber es ist schön, wenn man von externen dann trotzdem mal irgendwie so ein kleines positives Feedback bekommt. Es war letztes Jahr irgendwie so Forbes 30 under 30. So. Das ist, wie gesagt, der Titel an sich bedeutet erstmal nicht so viel. So, ich renne jetzt nicht draußen rum und mache mir da viel draus. Aber
kein großes Preisgeld.
Nee, das kriegst du auf jeden Fall nicht dafür. Aber was cool ist, wenn man dann halt merkt, dass das andere auch cool finden, was man macht. Weißt du, also es ist ja lange so, ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie angefangen hat, dass man irgendwie selbst daran glaubt, von außen immer so ein bisschen kritisches Feedback bekommt und nicht jeder irgendwie auch direkt Feuer und Flamme ist und man eher mit den Leuten rumhängt, die dann Feuer und Flamme sind, weil das macht halt mehr Spaß. Mhm. Und dann, wenn es irgendwie auch andere aufgreifen, dann fängt es an, so richtig Spaß zu machen. Also du wirst immer ein paar Leute haben, die es nicht cool finden. Aber das war trotzdem so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, also vielleicht hat das doch mehr Wellen geschlagen, als ich dachte. Das war natürlich nicht verkehrt, aber es ist jetzt nicht das absolute Highlight meiner 5 Jahre. Es ist nur ein weiteres in dieser ganzen 5-Jahre-Story.
Ja, ich meine, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Die werden sich da ja auch Gedanken gemacht haben, wen sie von den, also welche 30 Personen sie dann auswählen. Und also die Sache, das, was du gerade nochmal gesagt hast, vielleicht auch nochmal darauf dann zurückkommt, sich mit Leuten zu umgeben, die auch Feuer und Flamme sind. Ja, ich bin jetzt ja hier zu Gast bei dir im Studio, hier in Berlin, über den Dächern oder auf Augenhöhe mit den anderen Dächern, ganz oben im Dachgeschoss. Und ihr seid ja eine WG, wo ihr so ein bisschen auch ein paar Gründer dabei habt und Leute, die auch irgendwie ihr eigenes Ding machen und selbstständig unterwegs sind. Wie wichtig ist das oder was für Vorteile hat das jetzt, nachdem ihr wirklich so zusammenlebt, für euch gehabt als WG, die sich irgendwie vielleicht auch selbst befeuert gegenseitig, weil ich kenne es aus meinem Studium und so, WG-Leben, da kann es auch manchmal sein, dass die Sachen in der Küche, die dann irgendwie eine Woche rumstehen, dass es Konflikte gibt oder man einfach nicht den richtigen Mitbewohner hat und so weiter. Wie wichtig ist es oder was für Vorteile hat es, dass du mit Leuten zusammenwohnst, die auch irgendwie ähnlich unterwegs sind? So.
Das ist auf jeden Fall kein Vorteil in einer sauberen Küche, weil wir sind halt alle an unserem eigenen Kram beschäftigt. Aber darüber hinaus, also ich habe eine Sache ganz krass gelernt, ist mir so zuletzt ein bisschen bewusst geworden. Ich bin eigentlich jemand, also ich bin als Einzelkind aufgewachsen und habe auch meinen ganzen Podcast-Kram quasi alleine gemacht. Natürlich immer, also ohne die Zeit und die Hilfe der ganzen Leute wäre ich nicht hier. Aber ich war trotzdem nicht der Typ, der irgendwie so ein kleines Team hat oder irgendwie dann doch mal zu jemandem rennt, hey, kannst du mir hier mithelfen, hiermit. Das ist ein bisschen aufgebrochen. Also ich bin deutlich mehr so Teamplayer geworden durch so eine WG, wo alle irgendwie geilen Scheiß machen. Weil ich irgendwie anderen helfen kann mit was mich wenig Zeit kostet. Zum Beispiel Menschen-Experience, also Erfahrung oder irgendwie ein paar Gedanken. Während mir jemand anders mit einem Video oder mit einer Folie, mit einer PDF, mit einem Design weiterhelfen kann oder nochmal was anderes. Und ich habe gemerkt, wie viel schneller man im Team arbeiten kann. Also das ist tatsächlich sowas für mich schon, wo ich dann auch überlege, okay, wie kann ich meinen Alltag oder meinen Podcast ein bisschen umstrukturieren, dass ich mehr das also so den Effekt nutze, wenn andere gute Leute mitarbeiten. Aber es ist auch so, dass man, also durch zum Beispiel Daniel, der sehr viel mit Influencern zu tun hat über seine Social-Media-App, ist es so, dass ich halt in ganz andere Kreise mit reingerutscht bin. Ne? Also ich hätte nie was mit Influencern zu tun gehabt, bis vor anderthalb Jahren. Jetzt halt schon. Also ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag mit denen unterwegs ist, aber man lernt sie halt trotzdem kennen und merkt halt mal, wie die ticken. Man kann die halt was fragen, wenn man irgendwie ein Thema hat oder auch mal einen Podcast einladen gegebenenfalls. Und deswegen, da habe ich schon gemerkt, dass es ganz, ganz cool sein kann. Also wir sind, oder wir befeuern uns dann doch sehr. Hier liegst du halt nicht 3 Tage lang auf der Couch und keiner kommt und fragt, bist du dir sicher, dass das gerade die beste Investition deiner Zeit ist? Mhm. Das kann auch manchmal anstrengend sein, wenn man gerade so eine Phase hat, aber ist wahrscheinlich eher gut gemeint. Und wir haben, inzwischen sind wir, glaube ich, eine Clique, die sehr gut zusammenpasst. Und dementsprechend, ich find's super und kann mich da nicht beklagen. Der schöne Part ist natürlich auch, dass man zu viert in Berlin sich eine schöne Wohnung nehmen kann und dann halt auch noch ein bisschen mehr Spaß am Zusammenleben hat, als in einer Einzimmerwohnung 25 Quadratmeter und trotzdem 1.500 Euro bezahlt. Da ist Berlin nämlich inzwischen auch kritisch, wenn man in einer guten Lage wohnen möchte.
Mhm. Ja, glaube ich. Ich bin gerade auf der Suche in Hamburg. Das ist, glaube ich, ähnlich.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, eine gute Truppe hier gefunden. Zum Abschluss, also Jungunternehmer-Podcast, haben wir jetzt mitbekommen, du hast einen Podcast. Könnt ihr gerne mal in der Spotify-App oder wo ihr Podcasts hört, direkt mal rüber switchen und da mal reinhören. Gibt es vielleicht eine Folge, die du empfehlen könntest, die auch so in die Richtung geht? Da war jemand, der bei dem Interview war, der auch irgendwie echt krass ins kalte Wasser gesprungen hat und einfach gesagt hat, ich mach's jetzt. So spontan fällt dir jemand ein? Oder?
Also ich glaube schon, dass ich da ein paar Leute da hatte, aber ich glaube auch, wer so ein bisschen von, sagen wir mal, ein bisschen bekannter sein könnte, man aber wenig Backstory kennt, ist so ein Paul Ripke. Mhm. Der hängt nicht an der Wand, an die du gerade guckst.
Okay.
Aber genau, der war im Format mit Logitech bei Just Create dabei und das ist auf jeden Fall ganz cool, weil Paul auch irgendwie von quasi null auf sich alles irgendwie erarbeitet hat über jetzt. Ich sag mal 20 Jahre, ohne genau zu wissen, wie alt er ist. Aber da merkt man dann halt auch, okay, was passiert, wenn man da den Schritt wagt. Und da ist Paul Ripke, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Muss man ein bisschen suchen, ist schon ein paar Monate her, aber Paul Ripke, Jungunternehmer Podcast oder Just Create oder was auch immer, findet man es auf jeden Fall. Doch, ist ein sehr gutes Interview, weil man auch merkt, wie, also in dem Interview ist sehr klar rausgekommen, wie Paul tickt. Und das finde ich sehr verrückt oder sehr spannend bei so Interviews, wenn du merkst, wie die Leute ticken und nicht nur die Story mitbekommst, sondern auch so, okay, was kann ich jetzt lernen? Wie tickt diese Person? Das finde ich immer ganz cool. Das ist bei Paul, glaube ich, ganz gut gewesen.
Okay, also dann direkt eine gute Episode zum mal reinhören. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass ich hier sein durfte, dass das geklappt hat in deinem Podcast-Studio. Alles andere, Instagram bist du, glaube ich, auch unterwegs und LinkedIn kann man dich auch gut finden. Ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Und ja, dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir und weiterhin viel Erfolg.
Das war's mit der heutigen Folge vom Kalten Wasser Podcast. Schön, dass du dabei warst. Nächstes Mal geht es in 2 Wochen dienstags weiter mit der wunderbaren Anja Worm. Sie ist Coach für das Thema Berufszufriedenheit, wenn ich das noch so sagen darf. Und berät zum Thema montags gerne aufstehen, denn das ist auch ihr Credo, den sie nach ihrer langjährigen Unternehmensführung mittlerweile hat. Bei ihr war es eine andere Art der Gründung, und zwar eher eine Übernahme und keine klassische Startup-Gründung von 0 auf 100, sondern letztendlich die Übernahme eines bereits stehenden Unternehmens und das halt entsprechend erfolgreich weiterzuführen, aber auch natürlich mit ordentlicher Kreditsumme, die da nötig war und für sie auch ein enormer Sprung ins kalte Wasser gewesen. Ja, von daher schaltet dann in 2 Wochen auch gerne wieder rein und in der Zwischenzeit lasst gerne eine Bewertung da oder folgt dem Podcast hier bei Spotify, damit ihr die nächsten Folgen auch nicht verpasst. Bis dann!